Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Julian Tilders. Guten Abend. Und wir starten mit einer tragischen Meldung. Die Schweizer Radsportlerin Muriel Furrer, 18 Jahre alt, ist einen Tag nach ihrem schweren Sturz bei der Straßenrad-WM gestorben. Sie erlag heute Nachmittag ihren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Zürich. Das schreibt der Radsportweltverband UCI. Ein Schock für alle, auch für den deutschen Niklas Behrens. Er wird heute U23-Weltmeister, aber gefeiert wird natürlich nicht.
Ja, erst habe ich mich natürlich im Ziel mega gefreut und dann plötzlich haben sie mir die Nachricht überbracht. Ist natürlich mega krass. Ja, ich habe auf jeden Fall meinen Beileid ausgesprochen und ja, passiert leider viel zu oft.
Und über den Tod von Muriel Furrer habe ich schon heute Nachmittag mit Holger Gerska gesprochen. Er ist als Reporter in der Schweiz bei der Straßenrad-WM vor Ort. Meine erste Frage: Wie reagiert die Radsportwelt heute auf den Tod der Schweizer Nachwuchshoffnung?
Ja, es gab hier während dieses WM-Rennens der U23, das zeitgleich lief, die Ansagen des hiesigen Platzsprechers hier auf dem Sechs-Leute-Platz in Zürich, was geschehen ist, ganz nüchtern. Danach wurde hier das Musikprogramm ausgeblendet. Es gab nur noch wirklich nüchterne Ansagen, wie das Rennen gerade steht. Es war natürlich dann ein totales Wechselbad der Gefühle. Ein Schweizer fuhr lange vorweg. Ein Deutscher ist Weltmeister geworden, Niklas Behrens. Der hat sich natürlich verständlicherweise gefreut. Der wusste ja auch gar nichts davon. Aber das war natürlich für alle Beteiligten ein unfassbar schwerer Nachmittag, denn der Schock sitzt natürlich hier extrem tief. Schon gestern, als die Nachricht hier in Zürich sich breit machte, der Weltradsportverband war ja ungewöhnlich deutlich, da fürchtete man wirklich schon das Schlimmste. Heute Vormittag ging das hier dann normalerweise mit dem Programm ja weiter und dann am Nachmittag hat der Schock für alle, dass es eben doch kein Happy End gab in dieser Geschichte.
Der tragische Sturz ist ja in einem Waldstück auf der Nordseite des Zürichsees passiert. Diese Stelle wird auch in allen Straßenrennen gefahren. Gibt es denn schon Erkenntnisse oder Vermutungen, ob diese Stelle jetzt doch irgendwie eben besonders gefährlich war oder wie es zu diesem Sturz kommen konnte?
Es gibt keine endgültigen Untersuchungen und ich fürchte, dass es auch tatsächlich so bleiben wird, wenn es keine Augenzeuginnen oder Augenzeugen gab für diesen Unfall. Ob es da eine Einwirkung sogar einer anderen Fahrerin gegeben hat, ein Fahrfehler war, ob es das nasse Wetter war. Der Asphalt war ja doch ziemlich feucht zum Zeitpunkt des Juniorinnenrennens, zumal in diesem Waldstück. Ich habe heute im Laufe des Tages sehr viel mit deutschen Radprofis gesprochen, die Strecke natürlich auch kennengelernt haben im Rahmen des Zeitfahrens und auch schon im Trainingsrennen unterwegs waren. Und die sagen alle, der Kurs sei super sicher. Vor allem hätte man die Verkehrsinseln entfernt. Man hat alles dazu getan, um auch die Kurven entsprechend zu signalisieren, anzuzeigen. Und alle sind eigentlich voll des Lobes über die Qualität der Strecken hier. Das war im Zeitfahren noch ganz anders. Dieser Straßenkurs ist doch optimal. Und deswegen sind ja eben alle so verwirrt, dass eben genau dieser Unfall auf dieser Strecke geschehen ist.
Stichwort Sicherheit im Radsport. Erinnerungen werden natürlich auch wach an Gino Mäder, auch ein Schweizer, im Juni 2023 eben auch in der Schweiz nach einem Sturz ums Leben gekommen. Gerade im Juni erst der Norweger André Drege in Österreich gestorben, nun eben Muriel Furrer. Wie ist diese Debatte um Sicherheit im Radsport einzuschätzen?
Ja, diese Debatte gibt es seit vielen, vielen Jahren. Es gibt immer weitere Verbesserungen und nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Rennsport. Inzwischen wird auch über Airbags diskutiert. Das wäre dann sicherlich die letzte Lösung. So etwas gibt es ja auch im alpinen Skisport seit einigen Jahren. Zumindest nutzen das einige Fahrer. Was die ganze Ausgestaltung der Strecken angeht, ist man wirklich in den letzten Jahren weitergekommen. Das ist zumindest auch die Auffassung von Fahrern wie Simon Geschke, der auch nochmal das Wirken der Fahrergewerkschaft genannt hat heute und gesagt hat, sie sind wirklich vorangekommen. Aber es lässt sich eben nicht auf null reduzieren und man muss jetzt wirklich auch über drastischere Dinge nachdenken und da fallen einem dann sicherlich so Dinge wie ein Airbag ein.
Trauer im Radsport über den Tod der Schweizerin Muriel Furrer. Unser Reporter Holger Gerska mit den Infos. Und damit machen wir einen harten Schnitt zur Aktualität heute Abend. In der Fußball-Bundesliga vermasselt Borussia Dortmund die Anfangsphase gegen den VfL Bochum. Trotzdem bekommt der BVB das Spiel noch gedreht. Armin Lehmann.
Es war ein spektakuläres Revierderby mit 6 Toren, mit dem Hauch einer Sensation nach 21 Minuten. Da führte nämlich der VfL Bochum mit 2:0. Béraud und De Witt waren die Torschützen. Aber Dortmund hat ja einen Serou Girassi per Kopf kurz vor der Pause, der Anschlusstreffer. Dann holt er einen Elfmeter raus, berechtigterweise nach einer guten Stunde. Emre Can verwandelt diesen sicher zum 2:2. Wieder Girassy mit dem ganz wichtigen Führungstreffer für Borussia Dortmund. Und Metscher macht dann endgültig den Deckel drauf mit dem 4:2. Bochum wehrte sich tapfer, aber am Ende siegt die Qualität des BVB.
Und der Dortmunder Torwart Gregor Kobel findet, das war jetzt gegen Bochum die richtige Antwort nach der 1:5 Niederlage gegen Stuttgart.
Ich glaube, es war eine sehr gute Reaktion sogar. Ich glaube, wir haben uns sicher ein ziemliches Loch gegraben mit dem 0:2 und dass wir nach so einem Spiel gegen Stuttgart und dann 0:2 hier hinten liegen, so eine Reaktion zeigen und dann auch so eine Leistung auf den Platz kriegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Und da bin ich super stolz drauf, auf die Jungs, dass sie so einen guten Job gemacht haben und hier die 3 Punkte geholt haben.
Morgen Nachmittag geht's in der Bundesliga weiter. Abends dann auch das große Duell zwischen Bayern München und dem deutschen Meister Bayer Leverkusen. Die Bayern sind gut drauf, aber der Münchner Trainer Vincent Kompany weiß, das wird nicht einfach.
Es ist klar, dass das ein wichtiges Spiel ist gegen vielleicht die beste Mannschaft von den letzten 12 Monaten. Es ist immer so, dass Bayern Favorit ist, aber dieses Mal spielst du gegen eine Mannschaft, die waren letzte Saison Meister und wir wollen gewinnen.
2 Spieltage weiter, nämlich beim 7. Spieltag, ist schon die 2. Bundesliga. Da behauptet heute Abend Fortuna Düsseldorf die Tabellenführung. Lange sieht es zwar nur nach einem Unentschieden bei Greuther Fürth aus, aber ganz spät dann doch noch Jubel bei der Fortuna. Stefan Kausen.
Fortuna Düsseldorf festigt die Tabellenspitze zumindest bis Sonntag, wenn der Karlsruher SC beim 1. FC Köln spielt. Apropos Köln und Düsseldorf, letzte Woche spätes 2:2 für die Fortuna im Derby. Nun ein spätes 2:1, der Sieg bei den Franken. 11 Meter, Johannesson mit links, rechts oben rein. Vor der Pause hatte Haag schon für die Fortuna getroffen. Die gewinnt in dieser Saison damit auch ihr 4. Auswärtsspiel. Düsseldorf 2, Fürth 1.
Dagegen werden bei Eintracht Braunschweig die Sorgen immer größer. Beim Aufsteiger SSV Ulm setzt es eine Niederlage. Stefan Kerstold berichtet.
Die Eintracht konnte den Rückenwind des ersten Saisonsiegs nicht nutzen. Mit 1:3 verlor das Team von Chefcoach Daniel Scherning, der nach seiner Rotsperre wieder auf der Bank saß, beim Aufsteiger SSV Ulm. Dabei präsentierten sich die Gäste insbesondere im ersten Durchgang nicht zweitligareif. Kein einziger Schuss aufs Tor, dazu eine fehlerhafte Abwehr, die Ulm zu 2 Treffern durch Röch und Kattenmacher nutzte. Trotz der frühen gelb-roten Karte gegen Köhler lief es im zweiten Durchgang besser. Nach 76 Minuten traf der eingewechselte Ungar Csabo zum 1:2. Danach hatte Kaufmann sogar die Chance auf den Ausgleich. Doch ein Foul des ebenfalls eingewechselten Tauer an Grattenmacher im Strafraum sorgte dann für die Entscheidung. Hiegel verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 3:1 Endstand für die Ulmer.
Wir schauen noch auf den internationalen Fußball. In der Türkei ist der ehemalige Fußballprofi Serhat Akin angeschossen worden. In Deutschland hat Akin mal für den 1. FC Köln und den Karlsruher SC gespielt. Das Attentat heute auf Akin, das passiert nach einem Auftritt als TV-Experte. Heinrich Klaus berichtet, was darüber bekannt ist.
Der im badischen Bretten geborene ehemalige Profi vom Karlsruher SC und 1. FC Köln veröffentlichte ein Foto seines blutenden Fußes auf seinem Social-Media-Account. 2 maskierte Personen auf einem Motorrad hatten 3 Schüsse auf ihn abgefeuert, die Staatsanwaltschaft von Bekutz ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind ungeklärt. Akin tat sich als Kritiker der Vereinsführung von Fenerbahce hervor. Angeblich habe der Verein seinen Sender darauf gedrängt, Akin zu entlassen. Die Fans von Fenerbahce Istanbul sind nach der Derby-Niederlage gegen Galatasaray am vergangenen Wochenende erbost und planen morgen eine große Demonstration gegen Vereinschef Ali Kok, der den Verein mit Trainer José Mourinho nach 10 Jahren Durststrecke wieder zur türkischen Meisterschaft führen will.
Zum Schluss noch eine Meldung, die das Internationale Olympische Komitee wohl erstmal verdauen muss. Der japanische Autohersteller Toyota steigt als IOC-Sponsor aus. Seit 2015 war Toyota einer der Top 15 Sponsoren, mutmaßlich sogar der größte. Aber jetzt ist eben Schluss, der Vertrag wird nicht verlängert. Der Grund ist laut Toyota auch eine, Zitat, zunehmende Politisierung des IOC. Und das war Sport aktuell mit Julian Tilders. Danke fürs Zuhören.